SWR 2 Kultur aktuell.
Armut. Ja, Armut ist eine schlimme Sache, aber nicht bei uns. Armut passte über Jahrzehnte nicht in das Bild, das die Deutschen von sich machten. Auf das Wirtschaftswunder wollte man stolz sein, von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft sprach man und seit den Bildungsreformen der 70er Jahre konnte es ja sowieso jeder schaffen in Deutschland. Dass die Armut in unserem Land immer verdrängt wurde, das zeigt sich schon daran, dass es erst seit 2001, also erst seit 20 Jahren, einen nationalen Armuts- und Reichtumsbericht gibt. Erst 5 solche Berichte hat die Bundesregierung seitdem vorgelegt. Eines wird besonders verdrängt, die erschreckend hohe Kinderarmut in einem der reichsten Länder der Welt. Studien zeigen, dass über 20% der Kinder in Deutschland arm bzw. armutsgefährdet sind. Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt, heißt ein Buch, das heute erscheint und das der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge zusammen mit seiner Frau Caroline Butterwegge geschrieben hat. Guten Tag, Herr Butterwegge.
Ja, guten Tag, Herr Bauer.
Herr Butterwegge, Armut beschränkt sich nicht mehr auf Randgruppen, so heißt ein Abschnitt in Ihrem Buch. Wo sitzt denn Armut mittlerweile in unserer Gesellschaft?
Armut dringt immer mehr in die Mitte der Gesellschaft vor. Wenn zum Beispiel über 20% der Kinder als armutsgefährdet gelten, selbst nach den Kriterien der Europäischen Union, die davon ausgeht, dass man dann arm ist als Paar, wenn man 2 Kinder unter 14 Jahre hat, wenn man dann 2.255 Euro pro Monat oder weniger netto zur Verfügung hat, dann ist das natürlich nicht mehr nur ein Problem, das es so am Rand der Gesellschaft gibt, also bei den sozial Abgehängten, bei Obdach- und Wohnungslosen, die es natürlich auch gibt, sondern dann ist das ein Problem, das auch in der unteren Mittelschicht sich immer mehr ausbreitet.
Armut drängt die Menschen ja aus vielen Lebensbereichen. Soziologen sprechen davon, dass der Ausschluss, also die Exklusion aus einem Lebensbereich, schnell den Ausschluss aus anderen Lebensbereichen nach sich zieht. Schauen wir uns das bei Kindern und Jugendlichen an. Können Sie da ein Beispiel geben, wo das besonders virulent ist?
Sehr deutlich ist dieses Problem während der Covid-19-Pandemie geworden. Da hatten viele Menschen das erste Mal überhaupt den Eindruck, dass diese Ungleichheit in der Gesellschaft, die es natürlich bei Einkommen und Vermögen gibt, dass die sich auch auswirkt im Bereich von Gesundheit, von Bildung, von Wohnen. Wenn da während der Pandemie die eine Familie im Eigenheim saß mit einem Kinderzimmer, mit vielleicht großem Garten, dann waren das natürlich für das Kind viel bessere Bedingungen zu lernen im Homeschooling als für ein anderes Kind, das vielleicht in der kleinen 2- oder 3-Zimmer-Wohnung mit der größeren Familie saß, keine digitalen Endgeräte hatte und deswegen natürlich auch viel geringere Bildungschancen. Dieses Problem, dass sich die materielle Ungleichheit transformiert, auch in Bildungsungleichheit, auch übrigens in gesundheitliche Ungleichheit, in Wohnungleichheit, das gab es natürlich vorher schon, weil es ist ja ganz klar, dass die Armen nicht deshalb in der Hochhauswohnung sitzen, weil die Aussicht da so schön ist, sondern weil da die Mieten billiger sind. Und ich finde, dieses Problem, das vielen Menschen jetzt bewusst geworden ist, das müsste stärker auch in der politischen Öffentlichkeit behandelt und dann auch vor allen Dingen etwas gegen die Ungleichheit getan werden.
Gleichheit und Politik, Sie haben es angesprochen, Herr Butterwegge. Wenn Gleichheit oder Gerechtigkeit im politischen Diskurs überhaupt noch eine Rolle spielt, dann geht es ja meistens um Bildung. Jeder muss eine Chance haben, vor allem jedes Kind. So steht es sogar auf Wahlplakaten der neoliberalen FDP. Es gibt also scheinbar einen gesellschaftlichen Konsens, aber eben eine besonders harte Realität. Denn unser Bildungssystem, das verhindert keine Kinderarmut, oder?
Nein, das strukturiert gewissermaßen ja die Ungleichheit dadurch, dass die Kinder häufig schon nach dem 4. Schuljahr aussortiert werden. Also diejenigen, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, werden dann häufig auf die Haupt- oder die Förderschule geschickt. Die Mittelschicht, zumindest die wohlhabende Mittelschicht und auch die Oberschicht, schickt ihre Kinder dann eher entweder auf das Gymnasium oder vielleicht sogar auf Privatschulen bis hin zu Elite-Gymnasien im Ausland. Das ist eigentlich eine ganz klare Lage der Ungleichheit. Und ich finde, dass sich unsere Gesellschaft mit diesem Aufstiegsversprechen über Bildung beruhigt, weil über Bildung kann man natürlich sozial aufsteigen. Ich selbst bin so ein Beispiel, wenn man so will, als Kind einer alleinerziehenden Mutter geboren, dann aufgewachsen, zur Schule geschickt, Abitur gemacht, studiert, nach dem Studium arbeitslos, aber viele Bücher gelesen, viele Bücher geschrieben und und dann Hochschullehrer noch geworden. Also da war das möglich. Aber heute sind selbst die akademisch Gebildeten in zu einem Zehntel oder sogar mehr, etwas mehr als 10% im Niedriglohnsektor beschäftigt. Das heißt, über Bildung kann man nicht in jedem Fall aufsteigen. Und Bildung ist auch für mich kein Königsweg, um soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Weil wenn alle Kinder, auch die zum Beispiel aus Familien mit Migrationsgeschichte, wenn alle Kinder besser gebildet wären, dann würden sie am Ende womöglich auf einem höheren intellektuellen Niveau um die immer noch fehlenden Ausbildungs- und Arbeitsplätze konkurrieren. Und dann hätten wir nicht weniger Ungleichheit und Armut, sondern wir hätten nur mehr Taxifahrer mit Hochschulabschluss.
Bei dem Aspekt, Herr Butterbecke, würde ich gerne noch bleiben, weil bei diesem Aspekt fällt mir auch immer eine besondere Verlogenheit auf. Denn wenn man ja alles darauf setzt, dass Kinder und Jugendliche eben aufsteigen, wie Sie gesagt haben, und dann erfolgreiche soziale Positionen haben, dann kann man sich ja schon fragen, ob man damit nicht im Grunde mit dem Philosophen Hegel gesprochen das vorantreibt, was die Gesellschaft sonst ausmacht, nämlich die sozialen Verhältnisse, aus denen die Armut genau kommt. Mit anderen Worten, muss man nicht eben nur die Schulen besser machen, sondern eben vielleicht die Gesellschaft grundsätzlich anders machen?
Bildung ist für mich so ein bisschen, ganz besonders bei den Politikern der etablierten Parteien, das Versprechen, mit dem sie ablenken von der Notwendigkeit der Umverteilung. Also wenn die materiellen Ressourcen in einer Familie nicht vorhanden sind, dann hat sie auch wenig Möglichkeiten, ihre Kinder gut gebildet in einen Berufsweg zu schicken, wie das in der wohlständigen Mittelschicht und erst recht bei den gehobenen Schichten der Fall ist. Das Materielle, also anders gesagt Eigentum, Einkommen, Vermögen, das ist letztlich entscheidend auch für die soziale Stellung der Menschen. Und das wird bei uns immer wieder vernebelt, indem gesagt wird, der Aufstieg durch Bildung, also die Kanzlerin hat auf dem Bildungsgipfel schon gesagt, bildet euch, bildet euch, bildet euch, was übrigens immer auch bedeutet, ein Vorwurf an die Armen, sich und ihre Kinder eben nicht genügend zu bilden. Ich finde, die Bildung hängt stark ab davon, erstens, wie der Wohlstand in der Gesellschaft verteilt ist und zweitens, wie das Bildungssystem strukturiert ist. Und wenn man ein gegliedertes Schulsystem hat, wie das nur noch in den deutschsprachigen Ländern überhaupt der Fall ist, dann gibt man natürlich den Kindern zu verstehen, wir wissen schon in jungen Jahren, was aus euch wird. In anderen Ländern, zum Beispiel in den Skandinavischen, mit einer Gemeinschaftsschule, wo die Kinder viel länger zusammen lernen bis zum 10. Schuljahr, da haben dann eher alle die gleichen Chancen.
Herr Butterbecke, Sie haben das Buch über Kinderarmut jetzt zusammen mit Ihrer Frau geschrieben. Und in dem Buch spielt auch ein Thema eine Rolle, mit dem sich Ihre Frau wohl schon in ihrer Doktorarbeit beschäftigt hat. Und zwar das Thema Armut, Kinderarmut und Migration. Migration, Integration, ein großes Thema, auch in der politischen Debatte, Kinderarmut eher nicht. Wie hängen beide zusammen?
Die Kinder mit Migrationshintergrund sind besonders benachteiligt. Also man kann sich das jetzt auch wieder an der Pandemie gut vergegenständlichen. Wenn da ein Kind in einer Flüchtlingsunterkunft saß, dann konnte es natürlich nicht wie ein anderes Kind, das sein eigenes Kinderzimmer hatte und die entsprechenden digitalen Endgeräte am Unterricht teilnehmen. Und das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Aber viele Kinder mit Migrationshintergrund werden auch dadurch benachteiligt, dass man ihnen wenig zutraut, dass man von Anfang an sagt, genauso wie auch Kindern aus Arbeiterhaushalten, dass man sagt, die schaffen sowieso das Gymnasium nicht und weil man ihnen das nicht zutraut, deshalb gibt man ihnen auch diese Chance nicht.
Herr Butterbecke, lassen Sie uns zur Politik kommen noch einmal. Unsere Gesellschaft altert. Man kann den Eindruck gewinnen, dass auch die Politik gewisserweise etwas mitaltert in ihrer Unbeweglichkeit, auch in ihrem Unvermögen auf die Veränderungen in der Welt zu reagieren. Siehe Klimawandel. Sieht so aus, dass Kinder und Jugendliche in einer alternden Gesellschaft unter den Tisch fallen, weil sie als Wähler einfach nicht mehr ins Gewicht fallen?
Na, ich glaube, dass man nicht von einer abgehängten Generation Corona zum Beispiel sprechen kann, weil entscheidend ist natürlich, dass sich diese Generation auch in unterschiedliche Fraktionen teilt. Also die Kinder und die Jugendlichen, die Minderjährigen sind nicht eine homogene Einheit, sondern es gibt, und das ist natürlich eine zentrale These unseres Buches, es gibt ganz unterschiedliche Lebenswelten, in denen diese Kinder und Jugendlichen existieren. Und die mir scheint, dass der Gegensatz nicht zwischen Jung und Alt besteht oder zwischen den Generationen, sondern dass mit diesem Diskurs über den Generationenkonflikt eher abgelenkt wird von dem, was früher ja Klassenspaltung genannt worden wäre, dass sich sozial die Gesellschaft sehr stark teilt. Also Armut und Reichtum gibt es in jeder Generation und die politisch Verantwortlichen sind wenig sensibel für dieses Problem. Das hat sicher einerseits damit zu tun, dass sie selbst aus eher wohlhabenden Kreisen stammen, die Politiker der etablierten Parteien. Das hat aber auch zu tun damit, dass wer reich ist, auch politisch einflussreich ist. Das heißt, Lobbyeinflüsse sorgen dafür, dass zum Beispiel unser Schulsystem nicht reformiert wird. Ich denke jetzt an den Streit in Hamburg um die Stadtteilschule. Da haben wohlhabende Mittelschichteltern verhindert, dass ein gemeinsames Lernen bis zur 6. Klasse eingeführt wurde, weil sie der Auffassung waren, dass ihre Kinder bitteschön nicht mit Kindern der Unterschicht so lange gemeinsam unterrichtet werden sollten. Da sieht man, dass es hier um harte materielle Auseinandersetzungen geht, um die Verteilung der Ressourcen und auch um die Verteilung von Privilegien in unserer Gesellschaft. Das war uns so wichtig, in den Bundestagswahlkampf hinein dieses Thema zu platzieren, weil seit 25 Jahren die Kinderarmut ungefähr gleich hoch ist und so gut wie nichts dagegen getan wird. Es gibt einige wenige Reformen, zum Beispiel das Gute-Kita-Gesetz oder das Starke-Eltern-Gesetz der jetzigen Großen Koalition, aber es sind natürlich nur Trippelschritte. Man hat hauptsächlich darauf gesetzt, die Armut von Kindern und Jugendlichen statistisch zu bekämpfen. Wenn man zum Beispiel den Kinderzuschlag erhöht hat, dann hat man Alleinerziehende aus Hartz IV herausgeholt und natürlich auch ihre Kinder, damit die Statistik bereinigt. Aber diese Familie, die vorher Transferleistungen bezog von Hartz IV, die ist jetzt eigentlich immer noch arm, wenn man nach den Kriterien der Europäischen Union geht. Und das heißt, die Armut ist etwas, was in unserer Gesellschaft sich mehr und mehr verfestigt. Und das hat damit zu tun, dass die Ungleichheit wenig wahrgenommen und erst recht nicht bekämpft wird.
Das sagt der Politikwissenschaftler Christoph Butterbegge. Und wir haben gesprochen über Themen seines neuen Buches Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt, heißt es. Und es erscheint heute. Herr Butterbegge, besten Dank.
Bitteschön, Herr Bauer.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.